Maria Magdalena, Freundin und Augenzeugin. Maria aus Magdala, so ihr Name, genannt nach einem kleinen Ort im Nordwesten, im Nordwestufer des Sees Genezareth, Migdal. Hebräisch heißt schlicht und ergreifend Turm. Da stand wahrscheinlich ein Turm, so ein Wachturm, möglicherweise gegen Feinde, vielleicht auch nur, um irgendwelche wilden Tiere, die den Weinberg angreifen wollten oder sich da gütlich tun wollten, mal ein bisschen im Blick haben zu können. Also Maria aus Türmchen, Turmdorf, so könnte man sie nennen. Warum ist sie so genannt? Ganz einfach, es wimmelt im Neuen Testament ja eigentlich nur von Marias, ja? Maria, die Mutter Jesu, Maria, die Mutter von Kleopas und keine Ahnung mehr, Maria hier, Maria da. Warum sind eigentlich so viele Marias genannt worden? Hängt schon ein bisschen schon mit unser Thema zusammen. Maria, hebräisch Miriam, das war ja die Schwester von Moses. Das war eine starke Frau, eine Prophetin. Das war eine, die das Volk Gottes geführt hat, als Mitunterstützerin von Moses, aber auch im Tanz, über den Lobpreis. Und das war so eine beliebte, so nicht so diese idyllische Ruth, sondern eher diese kämpferische Miriam. Und das war zur Zeit des Neuen Testamentes anscheinend ein sehr beliebter Name, um an diese großen Taten Gottes, die er damals zur Zeit von Mose und Aaron und Miriam getan hat, zu erinnern. Jetzt die Frage, was für ein Bild hast du denn so von Maria Magdalena? Also wie stellst du sie dir so vor? Sie wurde ja in der Kirchengeschichte zuerst von Papst Gregor dem I. Identifiziert mit der sogenannten großen Sünderin von Lukas 7, die Jesus die Füße wusch. Und diese Sünderin wurde wiederum als Prostituierte interpretiert, was ja auch nicht ganz deutlich so im Text da ist, sodass für viele so im Kopf ist, Maria Magdalena, das war so eine Frau mit einer zweifelhaften Vergangenheit. Und man hat das dann auch benutzt, so gab es zum Beispiel bis vor kurzem noch Einrichtungen von katholischen Ordensfrauen in Irland, die Magdalenenheime genannt wurden und die für sogenannte, in Anführungszeichen, gefallene Mädchen da waren, um denen einen neuen Start zu geben. Vielleicht ist das so dein Bild von der Maria Magdalena, die große Sünderin, die Frau mit einer zweifelhaften Vergangenheit. Es gibt viele, viele Bilder von Maria Magdalena, wenn man so durch die Geschichte geht, da ist viel Fantasie. Eine möglicherweise mit einem Wahrheitskern versehene Überlieferung besagt, dass Maria Magdalena nach der Auferstehung einige Jahre später den Apostel Johannes und Maria, die Mutter Jesu, nach Ephesus begleitete und dort auch starb. Das könnte sein. Aber es gibt auch ganz andere abgefahrene Sachen, und da will ich euch zwei, drei kurz vorstellen. Aus einem bekannten religiösen Volksbuch des 13. Jahrhunderts, der Legenda Aurea, also der goldenen Legende, stammt folgender Textauszug über Maria Magdalena. Maria Magdalena ging in die raueste Wüste und lebte dort 30 Jahre lang unerkannt. Jeden Tag aber wurde sie zu den 7 Gebetsstunden von Engeln in die Lüfte gehoben und hörte mit ihren leiblichen Ohren den Gesang der himmlischen Heerscharen. So wurde sie alle Tage mit dieser süßen Kost gespeist und dann von denselben Engeln wieder an ihren Platz auf die Erde zurückgebracht, sodass sie keiner irdischen Nahrung bedurfte. Also hier haben wir auf einmal Maria Magdalena als eine Frau, die sozusagen 7-mal am Tag 30 Jahre lang in den Himmel eleviert wurde, da dann Engelspeise empfing, Engelgesänge gehörte und wieder zurück. Also ein sehr, sehr hohes Bild von Maria Magdalena. Eine andere Überlieferung sagt, dass sie mit Maria, der Mutter des Apostels des Jakobus, und mit Maria Salome, mit Martha von Bethanien und mit Lazarus zusammen von Juden auf einem segellosen Schiff ausgesetzt wurde, schließlich in dem französischen Fischerdorf Sainte-Marie de la Mer bei Marseille landete und die Provence missionierte. Ist ja auch schon mal ganz interessant. Und nicht weit davon ist die weitere Aussage oder Überlieferung, dass sie letztlich, als sie dort in der Provence war, dass sie in Wirklichkeit mit Jesus ein bisschen engeren Kontakt hatte und dass das Kind, was dann entstand, dass dieses Kind sozusagen der Stammvater des französischen Königshauses sei. Das hat auch Dan Brown in seinem Sakrileg verarbeitet. Solange es nicht die Preußen sind, kann ich dazu sagen, ist es ja vielleicht auch ganz okay. Also da gibt es also viele, viele Dinge, die man so mit der Maria Magdalena assoziiert. Sehr hohe Dinge, Engel, sehr andere Dinge, alles Mögliche. In der Gnosis geht es dann noch wild zur Sache. Das erspare ich euch, was die Pistis Sophia zum Beispiel oder die Rosenkreuzer Mystik über Maria sagt. Wer sich da erkundigen will, der wird sicher bei Wikipedia und woanders einiges finden. Also viel Fantasie um Maria Magdalena, aber was sagt eigentlich die Bibel selbst und was können wir vor allen Dingen auch selbst von ihr lernen? Das alles, was ich gerade erzählt habe, geben die Evangelien natürlich nicht her. Sehr viel Fantasie mit Schneegestöber. Was können wir wirklich und verlässlich über sie wissen? Was können wir von ihr lernen? Ich werde vielleicht nicht überrascht sein, dass ich drei Gedankenkreise euch heute mitgebracht habe. Erstens eine Frau in einer Männerwelt, in einer Männerdomäne. Jesus wählte 12 Jünger aus. Sie sollten seine Apostel sein. Jetzt kann man fragen, wieso hat er nicht auch 6 Frauen, 6 Männer ausgewählt? Meine Interpretation ist nicht so sehr, dass Jesus sich jetzt angepasst hat an den Geist der Zeit, weil er das an vielen Stellen nicht getan hat, sondern dass er hier etwas deutlich machen wollte, nämlich, dass so wie es diese 12 Stämme des Volkes Israel gab, 12 Stammväter von Ruben, Benjamin, Juda, Issachar, Naphtali etc., dass er hier ein neues Volk Gottes gründete, ein Volk aus allen Nationen und dass diese 12 Apostel die Stammväter des neuen Volkes Gottes sind. Aber Jesus ist dabei ja nicht stehen geblieben. Diese 12 sollten die Menschen in aller Welt zu ihm einladen, sollen ihn rufen, geht hin in alle Welt, war der klare Auftrag. Jesus wählte diese 12, aber gleichzeitig, und das ist das Revolutionäre und das Besondere, rief er auch Frauen in die Jüngergemeinschaft, in die Nachfolgegemeinschaft um sich herum. Er nahm Frauen ernst, er nahm Frauen in seiner Gemeinschaft auf. Ein Beispiel, Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Er duldete es nicht nur, sondern er ermutigte es, dass sie zu seinen Füßen saß. Aus unserer Sicht denkt man, ja gut, was heißt das schon? Aus damaliger Sicht ist, sie durfte lernen, um dann auch lehren zu können. Also er nimmt sie sozusagen ernst als eine, die lernt und dann auch lehrt, also die dann auch wiederum anderen seine Lehre weitergibt, was sonst nur Männern, nur Rabbinern überhaupt zugesagt wurde. Und so wird uns in Lukas 8 berichtet, dass es neben diesem 12er-Kreis von Männern und dem weiteren Kreis der Jünger auch einen Kreis von Frauen gab, die in einer besonderen Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus standen und dass die Maria Magdalena da eine davon war. Ich lese das mal in der Übersetzung das Buch, Lukas 8. In der Folgezeit durchzog Jesus nacheinander Städte und Dörfer. Überall sprach er öffentlich und übermittelte den Menschen die gute Nachricht von Gottes kommender Wirklichkeit. Seine 12 Gefährten waren mit ihm unterwegs und auch eine Gruppe von Frauen, die er von der Macht böser Geister befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es war Maria, die auch Magdalena genannt wurde, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Außerdem Johanna, die Frau von Chusa, dem Verwaltungsbeamten von Herodes, und Susanna und viele andere, die sie tatkräftig mit ihrem Hab und Gut unterstützen. Maria Magdalena, eine Frau in einer Männerdomäne, eine Frau in einem Kreis von anderen Frauen, die Nachfolgerinnen von Jesus sind, die mit den Jüngern gemeinsam lernen, die mit den Jüngern gemeinsam von Jesus ausgebildet werden, die mit Jesus unterwegs sind. Sie ist eine Frau unter anderen, die gemeinsam Jesus nachfolgten. Von Galiläa bis nach Jerusalem. Diese Frauen sahen seine Wunder, diese Frauen hörten seine Unterweisung, diese Frauen erlebten ihn im Alltag und sie waren mit dabei, als er verurteilt wurde und als er gekreuzigt wurde. Sie war eine Gefährtin von Jesus und sie blieb bei ihm bis zum Kreuzestod. Das kann man nicht von allen Jüngern sagen. Viele sind weggelaufen, nur ganz wenige wie Johannes haben es geschafft, das zu tun, was die Frauen taten, nämlich bis zum Kreuz bei Jesus zu sein. Sie stand unter dem Kreuz, als die meisten Jünger geflohen waren, Matthäus 27. Sie half wie die anderen Frauen beim Begräbnis, ebenfalls Matthäus 27 und Markus 15. Maria von Magdala war also eine Jüngerin von Jesus, eine Gefährtin von Jesus, die sich von nichts abschrecken ließ, die eine ganze Hingabe an Jesus lebte. Und das ist sicher ein Vorbild für uns, jedenfalls für mich. Zweiter Gedankenkreis, Maria, eine Zeugin des Auferstandenen. Jetzt fragt man sich, warum ist gerade Maria die? Ihr kennt das ja vielleicht, dass sie dann als erste Jesus erkannt hat, dass Jesus ihr am Grab begegnet. Wieso Maria? Wieso nicht Petrus? Wieso nicht Johannes? Eine ganz einfache Antwort ist, weil sie da war. Ja? Sie war da. Nicht nur, als er ins Grab gelegt wurde, sondern auch zwei Tage später, am dritten Morgen, frühmorgens, ist sie schon wieder da am Grab. Und sie entdeckt mit den anderen Frauen als Erste, dass der Stein weg ist. Und sie sieht die Engel. Und dann läuft sie zurück. Und dann kommt sie wieder zum Grab. Und wahrscheinlich kann man die Abfolge so deuten, dass sie zuerst diese Engelerscheinung hatte, dann zu den Jüngern rannte. Die Jünger haben nicht geglaubt. Sie ist wieder hingerannt zum Grab. Und auf einmal begegnet ihr dort Jesus. Und sie denkt erst, es ist der Gärtner. Sie sucht den Leichnam von Jesus. Sie denkt, er ist irgendwo woanders hingebracht. Und dann sagt er, Maria, und sie erkennt ihn, und sie sagt, Marabuni, und sie will ihn anfassen, und er sagt, rühr mich nicht an, sondern verkündige meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin, und dass ich sie ihnen vorher hergehen werde nach Galiläa. Also Maria, die erste, die dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und weil Maria diese erste ist, wurde sie schon in der alten Kirche als Apostelgleiche verehrt. Das ist sehr interessant, dass die alte Kirche, obwohl sie eigentlich sehr schnell wieder in diese Männerzentrierung reinkam, der Maria Magdalena aber diesen Rang zuerkannte und sagte, die ist eigentlich genau wie die Apostel, weil sie den Auferstandenen gesehen hat. Und Hippolyt vom Rom, ein großer Kirchenvater, Bischof, hat im dritten Jahrhundert ihr sogar die Bezeichnung Apostola Apostolorum, also die Apostelin der Apostel, gegeben. Die Apostel erstmal zu Aposteln macht. Die im Grunde den Aposteln die Nachricht gibt, dass er auferstanden ist, was dann ihre Nachricht ist, die sie weiter erzählen sollen. Jesus erscheint also ihr, der Maria aus Magdala, zuerst ihr einer Frau und durchbricht damit in seiner Gemeinschaft die in der Welt geltenden Regeln, nämlich die Regel, dass Männer über den Frauen stehen, was ja in vielen Religionen und in vielen traditionellen Gesellschaften der Fall ist, mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Und es ist dann traurig eigentlich, dass die Kirche über Jahrhunderte, und das ist in manchen Kirchen ja bis heute so, in dieser Sache Jesus weniger folgt als den Traditionen der Welt und Frauen oft immer noch eine zweitrangige Rolle nur zuerkennt. Maria, diese erste Verkündigerin, ist eine Ermutigung für alle Frauen, sich den Mund nicht verbieten zu lassen, sondern ihn zu öffnen, besonders für Jesus und für das Evangelium einzutreten, für das, was wahr und recht ist und für die gute Nachricht. Hier Maria, die Zeugin der Auferstehung. Die Gefährtin, die Freundin, die mit Jesus unterwegs war bis zum Kreuz, die dann auch die Auferstehung als erste bezeugen konnte, weil sie ihm, dem Auferstandenen, begegnet war. Alle vier Evangelien berichten das durchgehend. Ist eine der wenigen Dinge, die alle Evangelien haben. Aber was ist eigentlich das Tiefste bei Maria? Das alles ist ja schon sehr viel. Aber ich denke, es gibt noch einen Aspekt, der für ihr Leben sehr wichtig ist. Und den möchte ich jetzt mit meinem dritten Punkt ein bisschen beleuchten, Maria, die Befreite. Maria war eine Jüngerin, eine Gefährtin, sie wurde zur Apostelin, aber das tiefe Geheimnis ihres Lebens liegt vielleicht in dieser Bemerkung verborgen, die zweimal gemacht wird, nämlich einmal in Lukas 8 und einmal in Matthäus 16, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hatte. Jetzt ist das für uns ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht auch gut so, dass es ein Geheimnis ist, was wir nicht so leicht lüften können, wie es sein kann, dass Menschen unter den Einfluss von diesen negativen dämonischen Mächten gelangen können. Wie es sein kann, dass Menschen beherrscht werden können von solchen negativen Wesenheiten. Wichtig ist, dass wir hier von der Bibel lernen, keine übertriebene Ursachenforschung zu machen, auch keine Systeme aufzustellen. Manche machen das ja, die haben richtige Dämonenlehren entwickelt. Es gibt leider auch im Umfeld des Christustreffs manche, die denken, man muss da jetzt irgendwie ganz, ganz viel drüber nachforschen und manche haben auch die unbiblische Lehre sich angeeignet, dass Christen immer neu und ständig wieder von Dämonen besetzt sind und das führt leider zu allen möglichen negativen Dingen, zu Zwangsgedanken und zu Ängsten und so weiter und so fort. All das ist uns in der Bibel nicht vorgegeben. Dieses Reden auch von diesen negativen Mächten ist in der Bibel sehr zurückhaltend, sehr keusch. Auf der einen Seite wird es gesagt, es gibt das, auch angesichts unserer Tendenz heute zu sagen, naja, das sind wahrscheinlich irgendwelche psychologischen Erscheinungen und das müssen wir ein bisschen umdeuten. Auf der anderen Seite redet die Bibel aber auch sehr keusch, sehr zurückhaltend, sehr fein von diesen Dingen. Und das Entscheidende, und darin ist sich die Bibel sehr, sehr deutlich, ist nicht, dass es diese Mächte gibt, sondern dass Jesus stärker ist als diese Mächte. Dass er der Befreier dieser Mächte, dass er der Befreier ist. Und so wird sich Maria wahrscheinlich auch gefühlt haben. Nicht so sehr die Tatsache, ich hatte dieses Problem, ich hatte diese negativen Mächte in meinem Leben, sondern Jesus ist gekommen. Und er hat sich meiner angenommen und er hat mich befreit. Und ich bin zu einem neuen Leben freigesetzt worden. Bei Maria Magdalena gab es diese dunkle Vergangenheit. Wir wissen da nichts drüber. Aber es gab vor allen Dingen die helle Gegenwart. Und es gab diese großartige Zukunft, die Freiheit durch Jesus. Und das dürfen wir auch erfahren, dass Jesus unser Befreier ist, dass er unsere Vergangenheit verwandeln kann, dass unsere Wunden geheilt werden können, dass unsere Fesseln abfallen können durch Jesus. Jesus ist der Befreier. Maria ist die Befreite. Diese Befreiung feiern wir auch beim Abendmahl. Es wurzelt ja im Passamahl, diesem Mahl am Vorabend des Auszugs aus Ägypten. Es ist ein Befreiungsmahl. Es ist das neue Mahl. Es ist diese Wegzehrung auf dem Weg in die Freiheit, dass wir miteinander gleich auch erleben dürfen. Maria Magdalena war eine große Frau. Lars hat am Anfang gesagt, ist sie wirklich so unbekannt? Vielleicht nicht. Manche andere, die wir in dieser Reihe hatten, waren unbekannter. Aber nochmal, welches Bild haben wir eigentlich von ihr? Das Bild, was uns die Bibel zeigt, ist das Bild einer großen Frau, einer tapferen Frau, einer Frau mit einer ganzen Hingabe, einer Frau, die ihr Leben ergreift, einer Frau, die in der Beziehung mit Jesus zu der wirklichen Persönlichkeit heranreift, heranwächst, die sich dann auch nicht mehr stoppen lässt durch irgendwas. Wir wissen nicht, was sie gemacht hat. Vielleicht war sie wirklich in der Provence. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie was ganz anderes gemacht. Auf jeden Fall wird ihr Leben mit Jesus spannend weitergegangen sein, auch nach dem, was wir hier wissen. Eine große Frau, Maria von Magdala, nicht aus sich selbst, sondern durch Jesus. Eine Nachfolgerin, eine Gefährtin, eine Freundin von Jesus. Eine Apostelin, der Apostel, eine Hoffnungsbringerin, eine Befreite. Herr, wir danken dir, dass wir von Maria Magdalena lernen können, dass egal was Vergangenheit war, die Gegenwart mit dir und die Zukunft mit dir hell sind. Dass du uns befreist, herausholst, dass du uns adelst, dass du uns zu deinen Gefährten machst, zu deinen Freunden. Das wollen wir lernen von ihr. Hilf uns, dass wir auf diesem Weg der Freiheit immer weitergehen und uns aufmachen in eine Welt, die Hoffnung braucht, die Glauben braucht, die Lieben braucht. Amen.